läuft das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Ist das Erinnern an Kriegsopfer eine politische Meinungsäußerung oder nicht? Das ist die Frage, die im Zentrum der ersten großen Kontroverse dieser Olympischen Winterspiele in Italien steht. Das Internationale Olympische Komitee hat sie mit Ja entschieden und deshalb diesen ukrainischen Skeletonathleten von den Wettkämpfen ausgeschlossen. Keine Stunde vor dem ersten Durchlauf. Weil Wladislav Heraskevich mit diesem Helm antreten wollte, auf dem Bilder zu sehen sind von rund 20 ukrainischen Athletinnen und Athleten, die bei russischen Angriffen gegen ihr Heimatland ums Leben gekommen sind. Die olympischen Regularien, die verbieten zwar politische Botschaften während eines laufenden olympischen Wettbewerbs. Aber ist das wirklich so trennscharf? Über ein sportpolitisches Drama berichtet Robert Kemper.
Beim Training in dieser Woche trug Skeletonfahrer Wladislav Heraskevich noch den Helm, der ihn nun die Teilnahme am Wettbewerb kostete. Verewigt darauf die Gesichter getöteter ukrainischer Sportler. Heute erhielt er deswegen ein Startverbot. Ich glaube, dieser Helm hat keine Regeln verletzt und man hätte mich ohne Probleme mit diesem Helm an den Start gehen lassen können. Das IOC beruft sich auf sein Regelwerk, das politische Meinungsäußerungen von Athleten während des olympischen Wettkampfs untersagt. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry gibt sich nach einem Gespräch mit Heraskevich emotional. Es gibt Regeln, weil wir uns um Fairness bemühen, damit Athleten ihre Meinung äußern können, aber auch für ihre Sicherheit. Kritik am Vorgehen des IOC kommt aus Athletenkreisen.
Ich glaube, da fehlt, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, dieses Fingerspitzengefühl wäre da, glaube ich, ganz, ganz entscheidend gewesen.
Heraskevich hatte sich für seine dritten Olympischen Spiele viel vorgenommen. Auf seinen Helm zu verzichten, kam für ihn allerdings nicht in Frage, auch wenn er dafür nicht antreten durfte. Das IOC bekommt für das Vorgehen Unterstützung, auch von deutschen Sportfunktionären.
Natürlich ist es die verkehrte Bühne, die verkehrte Aktion, was er da gemacht hat. Und zieht so eine große politische Aufmerksamkeit auf sich, sodass der andere Sport, wo die Leute, die um die Medaillen kämpfen, fast schon im Hintergrund geraten. Das ist natürlich nicht richtig.
Allerdings, auch andere Athleten hatten während der Spiele an verstorbene Freunde und Angehörige erinnert. Der US-amerikanische Eiskunstläufer Maxim Naumov zeigte ein Foto seiner verstorbenen Eltern. Die kanadische Skifreestylerin Jessica Linton gedachte mit einem Schriftzug auf ihrem Helm einem verstorbenen Teamkameraden. Unabhängige Athletenvertreter fordern vom IOC nun einheitliche Regeln.
Selbst hier erleben wir gerade eben unterschiedliche Vorgehensweisen vom IOC. Deswegen ist es umso wichtiger, dass das IOC hier ganz klare Regelungen und Linien findet.
Unterstützung erhält Heraskevich vor allem aus seiner Heimat. Auf diesen Bildern gab es nichts anderes als gefallene Sportler. Das ist barbarisch. Die Entscheidung ist schlimm in der heutigen Zeit. Es ist wichtig zu wissen, wie viele Menschen gefallen sind. Präsident Zelensky verkündete Heraskevich für seine Verdienste, den ukrainischen Freiheitsorden zu verleihen. Die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees gegen Wladislav Heraskevich, unseren Athleten, der die ukrainischen Sportler würdigte und in Erinnerung behielt, deren Leben durch russische Angriffe beendet wurde, zeigt deutlich, es geht dabei nicht um Frieden, Gerechtigkeit oder die Prinzipien der olympischen Bewegung. Die ukrainische Rodelstaffel zeigt am Abend Solidarität mit Heraskevich. Was sie der Welt aus der Leadersbox mitteilen wollte, war unmissverständlich.
Wenn diese beiden sich treffen, dann geht es meist um die Zukunft Europas. Und die wollen beide besser machen. Allein beim Weg dahin gehen Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nicht immer so im Gleichschritt. Und weil offizielle Gipfeltreffen meist mit allen möglichen Programmpunkten vollgepackt sind und wenig Zeit bleibt, sich mal grundsätzlich auszutauschen, um mal Grundsätzliches auszumachen, haben die beiden und die anderen EU-Staats- und Regierungschefs sich auf einem flämischen Wasserschloss zu einer informellen Klausur getroffen, bei der es um die Wettbewerbsfähigkeit Europas ging. Bleibt aber die Frage, ob etwas dann auch wirklich informell wird, nur weil es vorne draufsteht. Christian Feld berichtet.
Es ist ein Gipfel mit wenig Strahlkraft, zumindest was das Wetter angeht. Der erste Anlauf zum obligatorischen Familienfoto der Staats- und Regierungschefs am frühen Nachmittag muss abgebrochen werden. Zu viel Regen in Belgien. Schloss Alden-Biesen nördlich von Lüttich die Kulisse für einen ganzen Klausurtag zum Thema Wettbewerbsfähigkeit. Ein sperriges Wort, aber es geht um was, um Arbeitsplätze und darum, wie europäische Unternehmen in Konkurrenz zu den USA und China bestehen können. Aber wie? Diese Herren hatten gestern noch sehr deutlich gemacht, wo sie unterschiedliche Positionen haben, Stichwort gemeinsam EU-Schulden. Heute treten Friedrich Merz und Emmanuel Macron gemeinsam vor die Kameras.
Ich freue mich, dass Emmanuel Macron und ich wie fast immer einig sind über diese Fragen. Und ich rechne damit, dass wir heute einen Schritt nach vorn tun.
Es ist wirklich wichtig, dass wir schnell sind und konkrete Entscheidungen treffen. Bis Juni. Deutschland und Frankreich zusammen, das sollen diese Bilder wohl vermitteln, inklusive dieses kurzen Momentes. Vor gut anderthalb Jahren hatte der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi seine fast 400 Vorschläge übergeben. Seitdem oft erwähnt, ein Forschungsinstitut hat überprüft, 15% bisher umgesetzt. Draghi ist heute mit dabei, als die 27 EU-Staaten sich austauschen. Beschlüsse sind nicht geplant, das ist von Anfang an klar. Und doch soll es möglichst konkret weitergehen, so die Erwartung. Wenn die 27 Mitgliedstaaten die Kommission dazu drängen, jeden Monat mehr für Wettbewerb zu tun, mit Maßnahmen, die noch in diesem Jahr dazu führen, dass wir schnelle Erfolge erzielen, dann wäre das schon ein nützlicher Tag. Einen Fahrplan soll jetzt die Kommissionspräsidentin ausarbeiten. Ein Baustein, Erleichterungen für Startups. Wenn Unternehmen expandieren wollen in unserem Markt, dann stoßen sie oft auf Schwierigkeiten, weil das eben in 27 Mitgliedstaaten fragmentiert ist. Deshalb, so von der Leyen, wolle man eine neue Unternehmensform mit einheitlichen Regeln vorschlagen, EU Inc. genannt. Ach ja, das mit dem Familienfoto hat später dann doch noch geklappt, allem Regen zum Trotz. Wie lange die EU braucht, der eigenen Wirtschaft zu helfen, ist noch nicht ausgemacht. Fortsetzung in weniger malerischer Kulisse.
Ja, und vor genau dieser malerischen Kulisse steht Christian Feld jetzt vor Schloss Aldenbiesen. Christian, der Kanzler wollte einen Schritt vorankommen in der Schlossatmosphäre, aber hat das auch geklappt?
Also einen Schritt voran hat es wohl gegeben. Jetzt ist nur die Frage, wenn wir eine Messlatte anlegen, wie weit war der Schritt? Die Europäische Union hat sich ja schon oft vorgenommen, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die Probleme sind schon lange benannt und nicht zum ersten Mal wird ein Zeitplan ausgearbeitet, in EU-Sprache auch Roadmap genannt. Aber wenn es dann konkret wird, kommen auch immer wieder nationale Interessen ins Spiel. Beispiel der bessere Zugang zu den Kapitalmärkten. Das ist auch schon lange diskutiert. Den richtigen Fortschritt gab es da bisher auch noch nicht. Aber vielleicht ist der Druck ja jetzt so groß, dass aus dem Fahrplan schnell konkretes Handeln wird. Im März sehen wir da schon klarer beim nächsten EU-Gipfel. Eines zeichnet sich aber auch ab. Wenn es nicht mit allen 27 Mitgliedstaaten gemeinsam geht, dann werden wohl kleinere Gruppen vorangehen. Das gibt es aber auch jetzt schon in der EU.
Zentral ist für einen Fortschritt ja das Verhältnis Merz-Macron. Wie nachhaltig ist die heute demonstrierte Einigkeit?
Ja, bei allen Beteuerungen, trotz des gemeinsamen Gangs vor die Kamera, Zweifel sind da wohl angebracht. Denn die Unterschiede bei den Positionen sind ja weiterhin da. Friedrich Merz hat in seiner Abschlusspressekonferenz noch mal sehr deutlich darauf hingewiesen, nein, mehr gemeinsame EU-Schulden, die will ich nicht. Macron hält daran fest. Und wenn es darum geht, EU-Geld bevorzugt an europäische Unternehmen zu geben, Stichwort Buy European, bleiben da auch noch Unterschiede. Ich meine, vielleicht kann man sich darauf einigen, dass es nur für wenige strategische Bereiche gelten soll. Aber die beiden, Merz und Macron, bleiben unter Beobachtung. Andererseits gilt aber auch, sie müssen sich schon in einem gewissen Maß zusammenraufen, wenn es in der EU vorangehen soll.
Christian, vielen Dank für diese Informationen. Ja, die Wettbewerbsfähigkeit stärken, das will nicht nur Europa insgesamt, das wollen hierzulande besonders die Zugpferde der deutschen Industrie, die Autobauer. Besonders nötig hat das offenbar Mercedes-Benz, denn das vergangene Geschäftsjahr, das soll sich nicht wiederholen. Wie heute bekannt wurde, ist 2025 der Gewinn des Konzerns um fast die Hälfte eingebrochen. Schwierigkeiten im China-Geschäft und die Zölle im US-Geschäft schlagen da besonders zu Buche. Tobias Feist und Christina Böker berichten.
Hier ist die Mercedes-Welt noch in Ordnung. Im Westen Algeriens rollen sie reihenweise über die Straße und darüber hinaus. Fotograf Said Abba fährt eine C-Klasse aus dem Jahr 1998. Er liebt seinen alten Daimler. Ich fahre viel, hatte noch nie eine Panne. Er hat mich nie im Stich gelassen. Willkommen in einer anderen Realität, Sindelfingen. Mercedes-Chef Ola Källenius stellt die Jahreszahlen vor. Und der Stern strahlt weniger als zuvor. Im vergangenen Jahr ist der Gewinn um fast die Hälfte eingebrochen. Trumps Zölle haben Mercedes schwer getroffen, stärker als andere Autobauer. Und der wichtigste Markt, China, schwächelt. Mercedes hat dort etwa ein Fünftel weniger Autos verkauft. In der Luxuskategorie bekommt der Autobauer dort zunehmend Konkurrenz.
Es ist sehr schwierig, wirklich auf kostendeckend auf diesem Preisniveau in China zu konkurrieren mit den chinesischen Autobauern, weil die sind zum Teil in der Investitionsphase, also die zahlen quasi drauf. Mercedes hat dieses Spiel nicht mitgemacht, hat die Preise oft versucht, zumindest stabil zu lassen oder stabiler zu lassen als der Wettbewerb.
Jetzt möchte Mercedes mit einer Produktoffensive angreifen. 40 neue Modelle bis 2027, E-Autos und Verbrenner möchte der Hersteller weltweit auf den Markt bringen. China bleibt umkämpft. Deshalb muss sich Mercedes verstärkt auf die dortigen Kundenwünsche einlassen, sagt Ola Källenius im ARD-Interview.
Vor allem steht das Thema Intelligenz, Digitalisierung des Fahrzeugs dort im Vordergrund. Aber gepaart mit den Grundwerten, die man von einem Mercedes kennt und erwartet, Sicherheit, Qualität, die zeitlose Eleganz.
In der anderen Realität, 3700 Kilometer südlich in Algerien, erhalten die Menschen die zeitlose Eleganz selbst. Sie hätten schon viele Autos getestet, berichten die Männer. Keines sei so gut wie ein Mercedes. Aber die etwas ältere Bauart muss es sein. Die modernen Autos funktionieren bei uns nicht. Die vertragen Staub und Hitze einfach nicht. Der alte Daimler läuft und läuft und läuft, egal wie er aussieht. Während der Motor beim Mercedes-Konzern stottert.
Und wir bleiben am Automobilstandort Baden-Württemberg, denn am 8. März, also in gut 3,5 Wochen, wird dort ein neuer Landtag gewählt. Und weil die Autobranche Baden-Württemberg so prägt, fragen sich dessen Bürgerinnen und Bürger auch, wer es denn künftig regieren sollte, um den ins Stocken geratenen Motor der so wichtigen Industrie wieder zum Laufen zu bringen. Das Thema Wirtschaft, das schreiben sich alle Parteien auf die Fahnen. Und ob die zwei Parteien, die bisher regieren, das weiter tun können oder einen dritten Partner brauchen, das liegt auch daran, wie die AfD abschneiden wird. Thomas Denzel berichtet.
Grün oder Schwarz? Cem Özdemir oder Manuel Hagel? Wettstreit der beiden Farben, die schon heute zusammen Baden-Württemberg regieren und es laut Umfragen auch wieder könnten. Wenn nicht die dritte starke Kraft im Land wieder zulegt, die AfD.
Es wird um die Frage gehen, wir oder die AfD, die alles, was wir in diesem Land lieben, zerstören wollen.
Die AfD. In Baden-Württemberg rechtsextremistischer Verdachtsfall. Spitzenkandidat Markus Frohnmeier setzt auf das Thema Migration. Doch man sieht ihn jetzt auch in solchen Situationen. Früh am Morgen vor dem Werkstor bei Mercedes, im Schlepptau ein eigenes Kamerateam. Die AfD will sich als Partei der Wirtschaft präsentieren für den Verbrennungsmotor, den Erhalt der Arbeitsplätze und
dass man eben auch den Traum vom Eigenheim sich erfüllen kann, dass dieses Versprechen auch wieder wahr wird.
Die AfD spielt mit den Verlustängsten von Menschen, die vor allem in der Automobilindustrie arbeiten oder bei den Zulieferern. Und da wird dann der Weltuntergang, Doomsday, an die Wand gemalt.
Das könnte ihn wertvolle Stimmen kosten. Bisher war Wirtschaftskompetenz eines der Markenzeichen von Manuel Hagels CDU. Der 37-Jährige kämpft darum, dass das so bleibt. Zentrales Ziel auch hier, eine Zukunft für den Verbrennungsmotor.
Es ist doch völlig egal, was für ein Auto das ist. Hauptsache, es ist in Baden-Württemberg gebaut, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Aber wer kämpft denn nun am besten für den Autostandort Baden-Württemberg? Reaktionen am Werkstor bei Mercedes in Sindelfingen.
Wenn man ein bisschen Wohlstand will, dann müssen wir die Auto hier, die Verbrenner behalten.
Also welche Partei?
CDU.
Oder welche Partei? Auf keinen Fall.
CDU. Es gibt viele Leute, die denken, wenn die AfD an die Macht kommt, dann wird es alles besser, wird es aber nichts.
wieder einen grünen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg?
Grünen? Nee, danke. Ich muss weiter.
Dabei gibt sich Cem Özdemir alle Mühe, nicht zu ideologisch aufzutreten. Auf dem Plakat nur eine kleine Sonnenblume als Hinweis auf die Partei. Und er zeigt sich oft mit dem, der diesen Spagat gut beherrscht. Noch Amtsinhaber Winfried Kretschmann. Das Programm E-Mobilität fördern, aber auch weniger strenge Zeitvorgaben beim Verbrenner aus.
Wir hatten immer den Blick auf die ganze Gesellschaft. Wir wissen, dass man mit den Menschen zusammen das Land nach vorne bringt und nicht gegen die Leute.
Was die Leute in diesen Tagen über die AfD erfahren, könnte auch für den Spitzenkandidaten in Baden-Württemberg noch eine Rolle spielen. Vorwürfe der Vetternwirtschaft. Denn auch Markus Frohnmeiers Ehefrau hat einen Job bei einem Parteikollegen im Bundestag.
Meine Frau ist ein freier und autonomer Mensch. Und warum sollte sie nicht arbeiten gehen dürfen, nur weil ich für die AfD tätig bin? Das finde ich absurd.
Daneben bleibt im Autoland Baden-Württemberg eben vor allem die eine Frage. Wer macht hier eigentlich tatsächlich die richtige Politik fürs Auto?
Ihr Besuch kam überraschend. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ist die erste deutsche Spitzenpolitikerin, die seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen gereist ist. Noch am Vorabend war unklar, ob Israel überhaupt die Genehmigung für ihren Besuch erteilen würde. Eine Reise, die nicht unumstritten ist, denn die CDU-Politikerin durfte nur in den Teil des Gazastreifens, den die israelische Armee kontrolliert, die sogenannte Gelbe Zone. Ein Treffen mit palästinensischen Vertretern oder Einwohnern gab es nicht. Das empört Politiker in Deutschland. Aus Tel Aviv, Christian Limpert.
Im Süden Israels am Vormittag.
Wir sehen uns später.
Julia Klöckner wird gleich in den Gazastreifen gefahren, begleitet vom israelischen Militär. Embed nennt sich so eine Tour, also eingebettet. Ein Militärsprecher zeigt das Ziel. Ein Posten im von Israel kontrollierten Teil, klar eingezeichnet, die Linie, die den Gazastreifen trennt. Den einen Teil kontrolliert die Hamas, den anderen Israel. Wenig später im Gazastreifen. Knapp eine Stunde dauert die Tour für Klöckner. Wie bei jedem Embed gelten strenge Regeln. Wohin es geht, was zu sehen ist, bestimmt das Militär. Kontakt zu den Menschen unmöglich. Sie sei sich dieser Situation bewusst, sagt Klöckner bei der Rückkehr.
Um einen eigenen Blick zu bekommen, ist es schon auch notwendig, dahin zu schauen, wo vielleicht zuerst auch Israel selbst nicht wollte, dass wir hinschauen. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass in den Vorgesprächen Israel dann auch bereit war, dass wir uns einen Teil des Bildes machen konnten. Das ist kein Gesamtbild, das ist auch klar.
Doch für den anderen Teil des Bildes hätte Klöckner unbedingt Vertreter der palästinensischen Seite treffen müssen, kritisieren Grüne, Linke, aber auch der Koalitionspartner SPD.
Man vergisst damit natürlich auch, wenn man keine palästinensischen Vertreterinnen und Vertreter trifft, eine palästinensische Stimme anhört, dass in den letzten 2 Jahren über 1 Million Menschen vertrieben worden sind. Nach Schätzungen von Experten über 100.000 Menschen ihr Leben verloren haben. Noch immer 100.000 weitere Menschen hungern. Und bei all dem über 80% sind davon keine Hamas-Anhänger, sondern sind Zivilisten.
Sie gibt ihr Gewicht einer Seite, einer Interpretation. Und wer wirklich Frieden in dieser Region will, muss sich beide Seiten anhören. Und dafür macht sie heute wirklich das Falsche.
Auf die Kritik angesprochen, verweist Klöckner auf Zeitnot. Zudem habe sie in Israel Oppositionelle getroffen und Menschen, die sich für Frieden einsetzen. Letzte Station ihres Besuchs, das Gelände des Nova-Festivals. Hier tötete die Hamas am 7. Oktober 2023 hunderte meist junger Menschen.
Die Sorge, dass so etwas nochmal passiert, weil diejenigen, die es initiiert haben, nach wie vor das Sagen haben, das kann ich sehr nachvollziehen. Aber ich verstehe auch die Perspektivlosigkeit.
Und meint damit die Palästinenser. Ihr Besuch habe ihr gezeigt, dass beide Seiten einem Miteinander sehr skeptisch gegenüberstehen. Es bleiben viele Fragezeichen, sagt Klöckner, kurz vor ihrer Abreise.
Weitere Nachrichten des Tages, Thorsten, jetzt mit dir.
US-Präsident Trump hat eine der wichtigsten Grundlagen für den Klimaschutz in den Vereinigten Staaten gekippt. Er erklärte die wissenschaftliche Erkenntnis für ungültig, dass Treibhausgase gesundheitsschädlich sind. Damit entfällt die Basis für Regeln zum CO2-Ausstoß von Autos und Kraftwerken. Die USA gehören zu den größten Treibhausgasverursachern weltweit. Der Pro-Kopf-Ausstoß lag im Jahr 2024 bei 14 Tonnen. Das ist deutlich mehr als etwa in China mit 8,7 Tonnen und in Deutschland mit 6,8 Tonnen.
Eine weitere Trophäe für Präsident Trump. Die Kohleindustrie feiert ihn gestern als, Zitat, unangefochtenen Vorkämpfer für die Kohle. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ihr wurdet lange Zeit sehr schlecht behandelt. Aber ihr hattet nie einen besseren Freund im Oval Office als mich. Seit seinem Amtsantritt tut Trump, was er kann, um fossile Energiequellen zu fördern. Nun geht er noch einen Schritt weiter. 2009 stellte die Umweltschutzbehörde EPA offiziell fest, Kohlendioxid und andere Treibhausgase gefährden die Gesundheit der Bevölkerung. Der Ausstoß von klimaschädlichen Emissionen im Energiesektor oder im Straßenverkehr wird seitdem auf dieser wissenschaftlichen Grundlage reguliert. Nun wird die EPA diese für ungültig erklären. Das ist die größte Deregulierungsmaßnahme in Amerikas Geschichte. Sie wird uns 1,3 Billionen Dollar an erdrückenden Vorschriften ersparen. So könnten zum Beispiel Autos in den USA künftig wieder mehr klimaschädliche Abgase ausstoßen. Wer wird den Preis zahlen für Trumps Korruption? Jede einzelne Gemeinde in den USA. Es wird Kindern mit Asthmaschaden, Hausbesitzern und dem Versicherungsmarkt, weil extreme Wetterereignisse schlimmer und schlimmer werden. Die neueste Entscheidung der US-Regierung dürfte eine Klagewelle auslösen und die Gerichte über Jahre beschäftigen.
Der Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE im US-Bundesstaat Minnesota wird in der nächsten Woche beendet. Das kündigte der Grenzschutzbeauftragte von Präsident Trump an. Er bezeichnete die Razzien als Erfolg. Der Einsatz soll nun in anderen Städten fortgesetzt werden. In Minneapolis hatten ICE-Polizisten zwei US-Bürger erschossen und damit Proteste ausgelöst. Wegen des Streiks von Piloten und Flugbegleitern mussten heute fast 800 Lufthansa-Flüge gestrichen werden. Lange Warteschlangen gab es deshalb vor allem in Frankfurt und München, aber auch in Berlin, Düsseldorf und Hamburg. Den Piloten geht es vor allem um höhere Arbeitgeberbeiträge zur Betriebsrente, dem Kabinenpersonal um bessere Arbeitsbedingungen und verlängerte Kündigungsfristen. Bei den Olympischen Winterspielen hat die deutsche Teamstaffel im Rodeln ihre Medaillenserie mit Gold fortgesetzt.
Ein Jubelknäuel aus Deutschland formiert sich am Olympischen Eiskanal. Im letzten Rodelwettbewerb dieser Spiele ist die Staffel nicht zu schlagen. Die Einsitzer Olympiasieger Julia Taubitz und Max Langenhahn rasen gemeinsam mit den Doppelsitzern Tobias Wendel und Tobias Arlt sowie Diana Eidberger und Magdalena Macina zum Olympiasieg. Für das deutsche Rodelteam ist es das dritte Gold und die fünfte Medaille dieser Spiele. Große Ernüchterung hingegen bei den deutschen Skirennfahrerinnen. Mann, das gibt's doch nicht, ruft Kira Weidle-Winkelmann und scheidet aus. Und auch Teamkollegin Emma Eicher bringt das Rennen nicht zu Ende. Nach zwei Silbermedaillen in den ersten beiden Disziplinen gehen Deutschlands Skirennfahrerinnen leer aus.
Mit Alaaf und Helau wurde heute im Rheinland der Straßenkarneval eröffnet. Traditionell um 11.11 Uhr knallten in Köln die Konfettikanonen. Gegen Regen und Kälte wussten sich die Jacken mit Schunkeln zu helfen. In Düsseldorf stürmten Frauen traditionell das Rathaus. In den kommenden Tagen zieht es dann wieder viele Menschen auf die Straßen zu den Umzügen, in die Kneipen oder zu Karnevalpartys.
Mit Volldampf auf den Gipfel, das war und ist das Motto der Brockenbahn. Und das ist auch nötig, denn immerhin geht es ja auf den höchsten Gipfel im Harz rauf. Und es ist auch wörtlich gemeint, schließlich wird die Schmalspurbahn nach wie vor mit klassischer Dampflokomotive gezogen. Doch auch wenn die rollende Attraktion quasi zur DNA des Harztourismus gehört, der Betrieb ist seit Jahren ein Minusgeschäft. Zudem sorgt der Antrieb für Druck im Kessel. Denn es soll weggehen von der klimaschädlichen Steinkohle. Unser Reporter Manuel Mehlhorn ist der Sache mal nachgegangen, mittendrin in Wernigerode.
Noch stampfen sie mit Steinkohle durch den Harz, die Dampfloks der Harzer Schmalspurbahnen. Die stehen vor großen Veränderungen, denn mit der Kohle wird es hier bald vorbei sein.
Wir können einen Betrieb nicht mehr so fahren wie 1970 oder 1980. Wir müssen mit der Zeit gehen.
Das Heizen mit Kohle macht am meisten Spaß, ist am anspruchsvollsten. Wenn ich hier jetzt nur am Ölhahn drehen würde, dann würde mir was fehlen.
Die Tradition behalten und sich trotzdem weiterentwickeln. Wie das funktionieren kann, das beschäftigt viele hier. Wir treffen Lokheizer Moritz Helmhold am Bahnhof Wernigerode. Letzte Vorbereitungen, bevor es mit der Dampflok auf den Brocken geht.
Jetzt fülle ich die Oberschmierung von der Treibachse auf. Wer gut schmiert, der gut fährt, so sagt man.
Eigentlich hat Moritz Helmhold Geschichte und Englisch auf Lehramt studiert.
Ich habe dann an der Uni relativ schnell gemerkt, dass so, naja, ich sag mal, nur am Schreibtisch sitzen, nur irgendwie nur mit dem Kopf arbeiten, dass das nicht so meins ist, dass mich das nicht erfüllt. Und dann war die Idee, naja, dann machst du deinen Kindheitstraum wahr und gehst zur Eisenbahn.
Für die Ausbildung ist er von Hannover in den Harz gezogen. Für ihn schwer vorstellbar, dass er in ein paar Jahren keine Kohle mehr verfeuern darf.
Man muss ja als Heizer ein bisschen was leisten. Manchmal muss man seine ganze Erfahrung, sein ganzes Können an den Tag legen, das Feuer richtig zu beschicken, die Feuerführung gut zu machen und ja, seinen Kessel unter Kontrolle zu kriegen.
Mit der Steinkohle wird hier bald Schluss sein, denn durch den Kohleausstieg in Deutschland 2038 wird sie deutlich teurer. Schon jetzt kostet die Hin- und Rückfahrt auf den Brocken 65 Euro, trotz staatlicher Zuschüsse. Auch wegen der Kosten wolle man auf Leichtöl umrüsten, denn die Kohle werde dann viel teurer, sagt Sprecher Dirk Bahnsen. Wann genau, steht noch nicht fest. Aus Leichtöl könnten dann auch umweltfreundliche Alternativen werden.
Leichtöl ist im Grunde nichts anderes als Diesel, ist aber auch ein fossiler Brennstoff. Und das Ziel ist eigentlich, von fossilen Brennstoffen ganz wegzukommen und zu sagen, mit hydrierten Pflanzenölen oder Ähnlichem dann die Loks zu beheizen.
Davon sind sie momentan aber noch entfernt. Erstmal wollen sie hier auf Leichtöl umrüsten. Das verlangen auch Länder und Kommunen, die den Betrieb zur Hälfte finanzieren. Insgesamt brauchen die Harzer Schmalspurbahnen 800 Millionen Euro in den nächsten 20 Jahren, damit es hier weitergeht. Die Lokomotiven aber werden auch in Zukunft dampfen, selbst mit Leichtöl.
Es fährt ja weiter die Dampflok, ne? Also wird ja im Prinzip noch diese alte Maschine weiter betrieben, nur dass eben eine andere Befeuerung hat. Ne?
Man muss auch einerseits mit dem Fortschritt gehen. Wenn das machbar ist, warum nicht?
Der vorletzte Halt vor dem Brocken. Wer auf den Berg will, muss hier den Zug wechseln. So auch Antje und Uli Wiederhold. Sie bezweifeln, dass der Verzicht auf Steinkohle bei Dampfloks entscheidend für den Klimaschutz ist.
Ich glaube nicht, dass das unser Problem ist. Nicht die Bahn, die hier fährt mit ihrem Dampf.
Und der Geruch nach der Kohle, das gehört einfach dazu.
Immer steiler wird die Strecke, immer mehr Kohle braucht die Lok. Dann Ankunft auf 1125 Metern. Das Ehepaar Wiederhold ist aus Karlsruhe zum Urlaub in den Harz gekommen. Die Fahrt mit der Schmalspurbahn gehört für sie einfach dazu, genauso wie das Mittagessen auf dem Berg.
Die ganzen Städte unten würden, glaube ich, nicht so viel Tourismus haben, wenn nicht der Brocken mit der Brockenbahn da wäre.
Auch für den Tourismus auf dem Brocken selbst. Denn ohne die Bahn kommt man nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf den Berg. Für Moritz Helmhold geht es jetzt wieder talwärts. Sein Beruf wird sich verändern. Doch die Dampflokomotiven im Harz, sie werden wohl bleiben.
Sie glänzen, die Objekte der Begierde. Und wer eins davon in den Händen halten darf, der dürfte ebenfalls strahlen. Knapp 2 Dutzend Filme konkurrieren in den kommenden 11 Tagen auf der Berlinale um die goldenen und die silbernen Bären. Am Abend wurde die 76. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals feierlich eröffnet. Doch nicht nur um Gewinner fürs Scheinwerferlicht geht's bei der Berlinale. Die Kinobranche sucht nach harten Corona-Jahren und großer Konkurrenz durch Streaming-Plattformen ihren Weg für die Zukunft. Wie der aussehen könnte und wie sich die Berlinale dabei präsentiert in diesem Jahr, nimmt Gret von Petersdorf in den Fokus.
Lüstern nähert sich der rote Mund, der von Schauspielerin Isabelle Huppert. Doch zum Kuss kommt es nicht. Die Zähne graben sich in den zarten Hals der jungen Mitzahl. Das tat jetzt gut. Die Blutgräfin, eine österreichisch-luxemburgisch- und auch deutsche Koproduktion. Wie überhaupt in zahlreichen Berlinale-Filmen deutsches Geld steckt. Rot ist hier auch die Hoffnung. Oder um im Bild zu bleiben, ist die Zeit des Ausblutens der deutschen Filmbranche nun vorbei?
Diese Berlinale ist eine Berlinale des Aufbruchs. Es geht endlich voran in der Branche nach sehr schwierigen Jahren. Wir haben einen Filmbooster beschlossen in der Bundesregierung und geben so viel Geld in diese Branche wie noch nie.
Was da auch gut tut, es gibt 3 deutsche Wettbewerbsfilme von 22. Das ist viel. Es gab Jahre, da gab es nur einen. Jedenfalls Festivalleiterin Trisha Tuttle scheint angetan. Es ist so hart. Als Festivalleiterin kann ich keine Favoriten haben. Aber in diesem Jahr gibt es wirklich ein paar aufregende deutsche Filme. Gelbe Briefe ist einer der deutschen Wettbewerbsfilme. Er spielt in der Türkei, wurde in Deutschland gedreht. Ein Künstlerehepaar gerät in Konflikt mit dem autoritären politischen System.
Die gehen systematisch vor.
Leute, was ist denn los? Könnt ihr mich mal aufklären, bitte?
Wir wurden suspendiert. Wir alle.
Der Verlust von Arbeit und Ruhm ist auch für das Paar eine Zerreißprobe. Die Berlinale hat Platz für politische Filme und für politische Botschaften. Und sie ist ein Magnet für Cineasten. Die Karten sind ratzfatz weg und das in Zeiten von Streaming. Aber die Menschen gehen sogar wieder mehr ins Kino. 91 Millionen Karten wurden letztes Jahr verkauft. Wim Wenders ist Jurypräsident und die deutsche Filmregisseur-Ikone schlechthin. Streaming? Das sieht der 80-Jährige eher positiv. Gerade junge Leute würden so an die Filmbranche herangeführt.
Das Streaming hält sie ja nicht davon ab, Film toll zu finden. Im Gegenteil, es wollen ja mehr Leute denn je in so einen Beruf rein. Und Filmemacher ist ja ein ganz heißer Beruf, wenn man sich anguckt, wie viele tausend Studenten im Jahr ausgebildet werden.
Was schon für gute Laune sorgt, US-amerikanische Streaming-Dienste sind nun verpflichtet, mehr Geld in Deutschland auszugeben, wenn sie hier schon so gut verdienen. Bleibt also nur noch das ewige Berlinale-Thema schlechtes Wetter.
Ja, ich finde es ganz schlimm. Das Wetter finde ich ganz schlimm.
Schauspieler Schweighöfer hat sich in dicken Stoff gehüllt.
Ziemlich lässig, finde ich super gut.
Ja, vor allem bei dem Wetter ganz angenehm zu tragen.
Und es ist sehr warm, ja.
Die Berlinale-Familie startet etwas optimistischer als früher ins Festival.
Ja, Stichwort Wetter. Claudia, gibt's denn Licht am Ende des Tunnels dieser grauen und nassen Wintertage?
Ja, Ingo, aber dann kommt schon wieder der nächste Tunnel. Sonntag wird auf jeden Fall ein Lichtblick sein. Dann am Montag, wo ja auch viele Karnevals- und Faschingsumzüge sind, wird's wieder deutlich wechselhafter. Und jetzt erst einmal kommt der Winter zurück. Das ist das Radar von heute. Ein Regenband, das durchgezogen ist. Dahinter folgten immer wieder Schauer. Und das hier, das Pinke, das ist Schnee, der runtergekommen ist. In den Alpen so deutlich über 1000 Meter. Bei uns dagegen im norddeutschen Tiefland, jetzt Schleswig-Holstein. Das Ganze breitete sich schon nach Mecklenburg-Vorpommern aus. Da schneit's im Moment. Und dieser Schnee, der wird auch noch weiter nach Süden vorankommen. So viel liegt jetzt im Moment. Allerdings bis morgen Abend breitet sich der Schnee etwas weiter nach Süden aus und auch die kalte Luft kommt weiter nach Süden voran. Dementsprechend von der Mitte Niedersachsens über Schleswig-Holstein bis nach Mecklenburg-Vorpommern und bis in den Norden Brandenburgs. Da werden es so 1 bis 5 Zentimeter sein. Bis so Berlin und südlich dieser Grenze, also Mitte Niedersachsens bis in den Süden reichend, immerhin bis 1 Zentimeter Schnee, der darunter kommt. Am Samstag zieht das Ganze weiter nach Süden. Allerdings ist es dann nicht mehr so viel und der Schnee verlässt mehr und mehr nach. In der Nacht aber, wie gesagt, sich ausbreitender Schneefall von Norden. Über der Mitte fällt immer mal wieder etwas Regen. In Baden-Württemberg und Bayern ist es in der Nacht aufgelockert. Da scheint morgen auch häufiger die Sonne. Bevor dann die dichteren Wolken weiter vorankommen, Glättegefahr, Behinderungen im Straßenverkehr, kann es natürlich überall dort sein, wo 1 bis 5 Zentimeter fallen. Das ist dann schon recht viel in der Nacht und bis morgen Abend. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von 8 Grad im Breisgau, minus 2 Grad im Norden Schleswig-Holsteins. Morgen Nachmittag ähnliche Temperaturdifferenzen, das heißt im norddeutschen Tiefland meist so minus 1 bis plus 1 Grad, Niederbayern und auch Markgräflerland bis zu 13 Grad. Die nächsten Tage bringen am Samstag erstmal Schneefall, der weiter nach Süden vorankommt, von Nordwesten lockert's auf. Am Sonntag recht freundlich, bevor Sonntagabend aus Westen neuer Schneefall kommt.
Eine Menge dabei, Claudia. Danke für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Satire mit Extra 3.
Und die nächste Tagesschau informiert Sie um 0.05 Uhr.
Morgen Abend begrüßt Sie dann Susanne Stichler zu neuen Tagesthemen. Wir sagen für heute Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.